Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die erste Folge vom Sommerhaus der Stars.
Let's go! Dina, es beginnt eine neue Ära. Die Ära des Sommerhaus der Stars.
Franzi, das ist das erste Format, was wir zum zweiten Mal besprechen. Also nicht wir beide, aber was wir im Podcast zum zweiten Mal besprechen. Denn wir haben ja letztes Jahr mit dem Sommerhaus der Stars angefangen. Aber tatsächlich ist der Podcast noch nicht ein Jahr alt, denn wir haben den Podcast sehr lange zerdacht, ungefähr 2 Jahre. Und dann haben wir die erste Folge aufgenommen, als das Sommerhaus losging. Und dann hatten wir circa 2 Monate drüber nachgedacht, wie wir es jetzt genau machen. Ich wollte alles nochmal neu aufnehmen. Haben wir dann nicht gemacht, aus Zeitgründen. Und dann haben wir die erste Folge erst am 4. November hochgeladen. War ein bisschen verspätet.
So witzig, ich war an diesem ganzen Zerdenkprozess ja gar nicht beteiligt. Ich habe einfach irgendwann, ich glaube, da hattet ihr schon die erste Folge aufgenommen, oder? Da habe ich einen Anruf bekommen. Nee, eine Nachricht. Eine Sprachmemo, ob ich dabei sein will. Und ich dachte so, auf jeden Fall.
Ja. Also ich bin maximal gehypt. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich habe dich gefragt, Franzi, hast du eigentlich das Sommerhaus schon mal gesehen?
Gar nichts.
Okay, ich liebe, dass du jetzt völlig unvoreingenommen bist. Und ich würde sagen, ich bin so aufgeregt, lass uns einfach direkt mal reinstarten.
Wir starten rein. Dina, ich habe mir eine ganz besondere Mainplot-Sammlung diesmal überlegt und die startet jetzt. Alle sind bekloppt. Fertig.
Franzi, vielen Dank dafür. Für alle Menschen, die neu dazugekommen sind, eigentlich macht Franzi am Anfang der Folge immer eine ganz tolle Mainplot-Summary, wo sie die Folge ganz hervorragend zusammenfasst. Und ja, ich würde sagen, was du heute zusammengefasst hast, das trifft es eigentlich perfekt.
Ich habe lange überlegt, was hebe ich da jetzt hervor, was ist genau passiert. Und einfach, ich saß so ein bisschen kopfschüttelnd einfach vor dem Fernseher und habe gedacht, es sind einfach alle bekloppt. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und ich meine bekloppt wirklich liebevoll. Bei mir ist bekloppt auch oft ein Kompliment. Denn wer will schon normal sein?
Was wir heute machen, ist Folgendes. Wir gehen die Paare Paar für Paar durch, besprechen die und dann besprechen wir, was im Rest der Folge noch so passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das relativ lange dauert, denn die Folgen gehen 2 Stunden. Und oft ist ja so die erste Folge von vielen Formaten so eine leichte Einführung, so ein bisschen Vorgeplänkel, aber ich finde hier nicht.
Überhaupt nicht. Vielleicht ein kleiner Insider-Tea. Ich bin immer nicht so der größte Fan von diesen Menschen-Vorstellen-Folgen. Die Dina überzeugt mich da aber jedes Mal und sagt, die sind ganz wichtig. Und deswegen hatte ich schon wieder Sorge, dass ich so denke, ach, das ist doch noch gar nicht so spicy, worüber sollen wir denn da reden? Aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich fand das von vorne bis hinten spannend. Also jedes Paar für sich genommen, schon einfach was, wo man echt drüber reden kann.
Absolut. Und ich glaube, die erste Folge hat mich auch nochmal echt dran erinnert, warum das Sommerhaus der Stars mein absolutes Lieblingsformat ist und warum ich das auch psychologisch so spannend finde. Und ich bin ja damit nicht alleine, ne? Ich würde tatsächlich sagen, das Sommerhaus ist das Trash-TV-Highlight des Jahres. Vielleicht so, manche würden vielleicht behaupten, das wäre der Dschungel. Aber auf jeden Fall macht es sich zwischen Dschungel und Sommerhaus der Stars. Die beiden sind auf jeden Fall die Anwärter für die Krone. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass Menschen einfach gerne so die tiefsten Geheimnisse der anderen Menschen erfahren wollen. Und man sagt ja auch oft, man möchte irgendwo mal Mäuschen spielen, ne? Und ich glaube, viele Leute haben auch ja so einen inneren Voyeurismus. Und wir würden alle, glaube ich, gerne dabei sein, wenn bei anderen Familien und bei anderen Paaren die Tür zugeht und die einfach mit sich sind, um mal zu gucken, wie leben eigentlich die anderen Menschen wirklich. Und auch um ein bisschen zu vergleichen, bin ich eigentlich normal? Und im alltäglichen Leben kannst du das ja nicht, ne? Du siehst deine Freunde und deine Familie. Okay, deine Familie vielleicht weniger, aber deine Freunde zumindest und ihre Partner siehst du in besten Fällen in ihren guten Momenten. Die streiten sich im Auto auf dem Weg zur Party, aber dann auf der Party reißen die sich zusammen. Und diese Automomente, die kriegst du halt nicht mit, ne? Ich streite mich tatsächlich auch immer im Auto.
Warum ist Auto eigentlich so stressig?
Weil man nicht weg kann. Franzi, bei dem Sommerhaus der Stars sind wir in diesen Automomenten, also literally in der Vorstellungsrunde ja auch, sind wir in den Automomenten von anderen Menschen dabei. Und ich glaube, dass uns das einfach total viel gibt, so intim um in das Intimleben von anderen Menschen einzudringen und dabei zu sein, wenn echte Paare sich wirklich streiten und zu sehen, wie die so ihre Beziehung verhandeln, was die ausmachen, wie die miteinander leben. Ich glaube, dass uns das einfach total viel gibt. Und ich glaube, bei so Dating-Formaten, da sieht man ja halt so das Anfangsstadium von einer Beziehung. Und das ist ja auch geil. Aber in so einem Dating-Kontext, da zeigen sich ja alle von ihrer besten Seite, ne? Und ich glaube, da sieht man noch nicht so dieses rohe, ungefilterte. Und dann in so Situationen, wo Paare schon länger zusammen sind, ich glaube, das ist halt der Moment, wo es so richtig abgeht. Und ich glaube, deswegen ist das Sommerhaus auch nochmal viel erfolgreicher als so Dating-Formate, weil es halt um Paare geht, die schon zusammen sind und die sich halt nicht mehr von ihrer besten Seite zeigen. Ich glaube, das ist das, was wir uns alle insgeheim wünschen, ganz tief in die Intimsphäre von anderen Menschen einzudringen. Muss man ehrlich sagen. Mir gibt es alles.
Ich glaube das auch. Und ich finde halt, also bei diesen Dating-Formaten, ich finde auch cool zu sehen, wie sich Menschen verlieben und was da alles mit einspielt, habe ich auch irgendwie voll das Interesse dran. Aber so, ich finde, Beziehungsdynamiken, die gehen schon nochmal tiefer auf eine Art. Und gerade bei den deutschen Dating-Formaten ist es ja auch oft so, dass es halt viel und schnell auch in Sauformaten und Partyformaten endet. Und das ist das Sommerhaus ja gar nicht. Das liebe ich jetzt schon.
Nee, das ist wirklich kein Trink- und Partyformat.
Das ist eher ein Traumaformat.
Dr. Riese, unsere Dritte, mit der habe ich ja letztes Jahr das Sommerhaus zusammen besprochen, die hat danach gesagt, sie möchte es im nächsten Jahr nicht mehr gucken. Und ich bin mal gespannt, was dein Fazit am Ende ist.
Oh Gott, stell mal vor, du verlierst uns jetzt beide.
Ja, das wäre wirklich wild. Franzi, aber lass uns mal, würde ich sagen, die Paare, so wie die einziehen, durchgehen. Ich habe ein großes Bedürfnis nach Struktur. Wir gehen die so durch, wie die eingezogen sind. Und ich kannte tatsächlich alle, oder beziehungsweise ich kannte die bekannten Leute in dem Paar, eigentlich alle. Und ich glaube, du kanntest noch nicht alle. Und deswegen bin ich ganz aufgeregt, was so dein ungefilterter, unvoreingenommener erster Eindruck ist.
Da müssen wir mit Theresia und Stefan starten, oder?
Mein Partner wettet, dass die gewinnen.
Ich hoffe, dass die gewinnen. Dina, ich mag die. Das ist wirklich... Ich finde die so süß. Also vor allen Dingen auch, also Theresia kannte ich ja von The 50. Das haben wir ja schon zusammen geguckt. Und ich habe die da als sehr zart wahrgenommen. Aber das ist natürlich auch, ich habe halt diese, dann irgendwann mir diese Stories und die Hintergrundinfos über diese Bein-OP geben lassen. Und das war, glaube ich, Teil davon, warum ich sie also zerbrechlich wahrgenommen habe. Aber hier sehe ich, finde ich, nochmal ein bisschen andere Seite von ihr. So mit dem Stefan an ihrer Seite, der sie ja auch total bestärkt und immer wieder sagt, was für eine tolle Frau sie ist. Bin ich schon ein Fan. Stefan ist Reiki-Lehrer. Das fand ich auch super witzig. Und ich, Dina, ich bin ein Stefan-Fan. Ich bin wirklich ein Stefan-Fan. Ich finde den super. Ich mag deren Dynamik. Ich finde irgendwie, erstmal fand ich ein bisschen crazy, dass sie sich schon mit 18 in ihn verliebt hat. So dachte, das ist schon ein extremer Altersunterschied. Und ich meine, Alter ist nicht ganz von Macht dann zu trennen, wenn es so starke Gefälle sind, weil ja die ältere Person einfach sehr viel mehr Lebenserfahrung, finanzielle Ressourcen, Sicherheit im Leben hat als die sehr viel jüngere. Was ich dann aber cool fand, dass er abgelehnt hat und gesagt hat, du bist noch nicht alt genug, und die dann ein paar Jahre später aber irgendwie zueinander gefunden haben. Ich fand das irgendwie schön.
Ich bin da total bei dir, und ich glaube, wenn ihr den Podcast schon länger hört, wisst ihr, dass wir, glaube ich, generell kritisch sind, was große Altersunterschiede betrifft. Aber wir sind natürlich auch offen, und das ist dafür, dass es auch positive Beispiele geben kann. Ich frage mich, ob Theresia und Stefan das sein können. Auf den ersten Blick besteht die Chance, aber ich finde, es ist zu früh, um eine positive Prognose zu geben.
Gehe ich mit.
Aber wusstest du, dass der Stefan auch Zahnarzt ist?
Ja,
ich finde das ja wirklich witzig, ne? Denn ich glaube, dass das für den so eine wirklich andere Welt ist, und ich bin dieses Jahr auch wirklich froh, dass es einen guten Mix gibt von Leuten, die schon in der Öffentlichkeit stehen und die schon in Formaten waren, und deren Partner, die noch gar nichts damit zu tun haben. Weil ich fand, in den letzten Jahren war das oft so, dass beide Teile von einem Paar, dass sie schon bekannt waren und schon in Formaten waren. Und ich fand, das war nochmal eine ganz andere Dynamik, und ich liebe das wirklich, wenn eine Person schon bekannt ist und Erfahrung hat und die andere Person in so eine völlig neue Welt auf einmal eintritt.
Ja, voll. Und der Stefan beruhigt mich, Dina. Der beruhigt mich einfach. Ich gucke den an und ich bin ruhiger.
Ich bin gespannt. Franzi, mir ist halt nochmal eingefallen, dass ich die Theresia das erste Mal, ich glaube, es war 2019, dass ich die das erste Mal gesehen habe. Denn ich lehne ja eigentlich Germany's Next Topmodel strikt ab. Ich finde daran wirklich vieles falsch, und deswegen werden wir das auch vorerst nicht in diesem Podcast besprechen. Aber ich erinnere mich an einen Abend, wo ich mit meinem Partner auf der Couch lagen und irgendwie ging unser Internet nicht. Irgendwas war kaputt. Ich glaube, wir waren da gerade umgezogen. Wir hatten auf jeden Fall kein Internet. Wir hatten nur lineares Fernsehen. Und dann haben wir irgendwie so durchgeschaltet. Und wir sind auf ProSieben hängen geblieben. Denn da lief das Germany's Next Topmodel-Finale in diesem Jahr. Und Franzi, es war ein Fiebertraum. Die Heidi Klum, die Lisa nämlich, junge Frauen, die alle gleich hungrig aussahen, über den Laufsteg so rumlaufen und so Diversity-Schilder hochhalten, wie bei einer Demo und so Equality-Schilder. Dann hat irgendjemand einen Personality Award verliehen bekommen. Frauen mit Kleidergröße 34 wurden als Curvy Models betitelt. Und dann hat Thomas Gottschalk eine junge Frau mit einem sehr alten Mann auf der Bühne verheiratet. Und diese junge Frau war Theresia. Kein Scheiß. Also, ich weiß nicht, kein Scheiß. Wenn ich mich daran erinnere, denke ich mir immer noch, vielleicht habe ich mir das eingebildet, aber ich bin relativ sicher, dass das so passiert ist. Und ich glaube, die Theresia war da höchstens 22. Und diese ganze Sache war einfach nicht okay. Und es stellt sich auch im Nachhinein raus, dass es nicht okay war. Denn dieser alte Mann, mit dem sie verheiratet wurde, ist es okay, wenn ich ihn alt... Im Vergleich zu ihr war er ein alter Mann. Dieser alte Mann, mit dem sie verheiratet wurde, der stellte sich ja dann nachher als der Typ heraus, der sie auch zu diesen verrückten Bein-OPs gedrängt hat.
Dina, also ich hasse einfach alles daran. Ich hasse alles daran. Alles, was du gerade gesagt hast, macht mich ganz unwohl.
Das war wirklich verrückt. Und ich wollte das eigentlich gar nicht gucken, aber wir hingen beide mit offenem Mund vom Fernseher und haben uns gedacht, das kann doch nicht sein, das können die nicht ernst meinen.
In welchem Jahr war das?
Ich denke, dass es so 2019 gewesen sein muss.
Ist gar nicht so lange her, ne? Aber ich glaube, das wäre heute so nicht mehr möglich.
Ich bin nicht sicher. Ich habe das seitdem nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, was da jetzt abgeht. Aber auf jeden Fall, das sind meine Gedanken zu Theresia. Und ich finde, durch diese ganze Beinverlängerungsgeschichte, das könnte eine ganze Podcast-Folge füllen. Ich hoffe, dass sie auch nochmal darüber spricht und dass wir dann auch nochmal mehr im Detail drauf eingehen können.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass sie auf jeden Fall gestärkter ist als das, was ich da von ihr gehört habe inzwischen. Und dass der Stefan ihr erster Eindruck dabei auch ganz gut tut.
Und ich mag die. Ich habe einen richtigen Softspot für die. Ich finde die so witzig.
Ich auch. Und ich liebe ihre Augenbrauen.
Absolut.
Muss er auch erstmal nicht trauen.
Franzi, als nächstes kommen wir zu Gloria und Michael.
Speechless.
Ich glaube, du kennst die Gloria ja noch gar nicht. Aber du hast in unserer, als wir die Are You The One-Folgen geguckt haben, oder wir gucken die ja jetzt gerade immer noch, hast du ja schon ihren Ex-Freund kennengelernt, nämlich den Nicola.
Den kenne ich gut jetzt.
Und Franzi, ich habe tatsächlich auf die Gloria mich von allen fast am meisten gefreut. Denn ich bin einfach wirklich gespannt. Denn in den Formaten, wo die zusammen mit dem Nicola war, kam die nicht so positiv bei weg. Jetzt mal nett zusammenzufassen, denn die hatte viel geschrien. Ich glaube, nach außen hat das auf alle so gewirkt, als würde die den Nicola die ganze Zeit runter machen und als wäre die sehr herrisch und sehr fies. Und als sie sich getrennt haben, und es war wirklich fies, haben alle Leute dem Nicola gratuliert und gesagt, endlich bist du sie los. Ich glaube, dass das sehr an der genagt hat. Das war auch wirklich nicht okay und ich glaube, dass beide, Gloria und Nicola, so ein ganz großes Bedürfnis haben, zu zeigen, wer sind wir außerhalb von dieser Beziehung, die nicht so gut lief. Und ich glaube, der Nicola versucht das gerade bei Are You The One. Ich würde sagen, es läuft nicht ganz so gut für den. Und ich glaube, die Gloria hat denselben Plan hier. Und ich bin wirklich gespannt, ob das bei der besser klappen wird als beim Nicola.
Wage das so ein bisschen anzuzweifeln. Also diese Schreisequenz, die haben ja sogar so eine noch eingeblendet, hier auch. Und dann hat sie gesagt, dass sie jetzt ihren jetzigen Freund Michael nie so anschreien würde. Und er hat auch gesagt, wenn du so mit mir umgehen würdest, dann wäre aber vorbei und so. Und ich kann mir vorstellen, dass die versuchen zu zeigen, dass sie gesündere Beziehungsdynamiken haben, als sie damals mit dem Nicola hatte. Ich sehe das aber noch nicht. Weil ich muss sagen, von allen dort Anwesenden, ich finde den Michael mit am problematischsten. Nicht am problematischsten, mit am problematischsten. Wir kommen gleich nochmal auf jemand anders, den ich mindestens so problematisch finde. Aber warum finde ich ihn problematisch? Es dauert genau 3 Minuten, bis er sie das erste Mal abwertet und ihr Gewalt androht, woraufhin die sich küssen. Dann dauert es ungefähr nochmal 10 Minuten, bis er Tessa abwertet und sowas sagt wie, die ist ja wie ein Unfall, da kann man nicht hingucken. Und dann dauert es nochmal, ich glaube, so 14 Minuten, bis er Sam abwertet. Und ich mag einfach keine Menschen, die so viel Abwertung nötig haben. Weil das immer auf eine Unsicherheit in den selber zurückzuführen ist. So gut wie immer. Aber ich denke mir immer, macht das doch nicht zum Problem der anderen Menschen. Also wer unsicher ist, darf unsicher sein. Aber andere Menschen dafür abzuwerten, finde ich einfach kein starkes Verhalten. Und auch die Gloria gefällt mir in dieser ersten Frequenz überhaupt nicht. Also sie darf Fleisch essen, das ist ja alles, ich finde, dass jede Person darf selber entscheiden, was sie isst. Aber sie wertet die ganze Zeit den Veganismus so krass ab. Und ich weiß nicht, ich halte es ja auch für ein Vorurteil, dass Veganer über nichts anderes als den Veganismus reden würden, weil ich empfinde das eher andersrum, dass sobald jemand im Raum ist, der sich vegan ernährt, die sich vegan ernährt, dass dann Fleischessende, die sich so angegriffen fühlen, dass sie die ganze Zeit über nichts anderes reden. Aber das gefällt mir halt nicht, dass sie da so abwertend direkt wird. Mir gefällt nicht, dass sie einen Analsex-Witz über den Sam macht, was für mich eine klar queerfeindliche Sache ist. Und dann sagt sie irgendwie am Ende noch, dass sie es super findet, dass sie sich jetzt endlich beim Sex unterordnen kann, so dass er sich nehmen kann, was er will. Und ich rede nicht davon, dass wenn man mit Consent in Richtung dominieren und submissiv sein geht, dass das irgendwie problematisch ist. Das darf jede Person für sich entscheiden. Aber die Art und Weise, wie sie das da so darstellt, als ob es immer diese Richtung sein muss und sie jetzt endlich in ihrer richtigen Rolle angekommen ist, finde ich schwierig. Und dann am Ende ist noch so ein bisschen Altersdiskriminierung am Start, nämlich Sarah und Tobias gegenüber. Ich weiß nicht. Und was ich auch noch denke ist, oder was ich auch noch mir aufgefallen ist, ist, dass sie mit Bauer Patrick ein paar Monate zusammen war. Der ist doch auch dieser ganz heftige Typ, oder?
Franzi, ich stimme dir auf jeden Fall in Bezug zu Michael zu. Und ich habe mich zwischendurch, als ich das geguckt habe, habe ich zwischendurch gedacht, ob das nicht ein bisschen unfair ist, weil wir sehen von Michael ja wirklich nicht viel. Und ich glaube, er sagt auch fast von allen Menschen am wenigsten, ne? Der redet ja wirklich wenig. Also wir haben nicht viel von ihm gesehen, aber bei dem, was er sagt, es hat schon tatsächlich zur gleichen Schlussfolgerung bei mir geführt wie bei dir, dass ich ihn problematisch finde. Und ich mag überhaupt nicht, wie er die Gloria behandelt. Ich finde, der ist sehr schroff, er ist sehr kalt und es gefällt mir nicht. Und Franzi, du hast jetzt Temptation Island nicht gesehen, wo die Gloria und der Nicola waren auch nicht prominent getrennt. Aber was mir da immer wieder aufgefallen ist, dass die Gloria immer wieder gesagt hat, dass sie sich beim Nicola, dass sie das Gefühl hat, dass sie da der Mann ist. Und dass sie aber eigentlich in ihre weibliche Energie gehen will, dass sie beim Nicola immer in der männlichen Energie ist. Dieses ganze weibliche und männliche Energie halte ich für absoluten Schwachsinn. Werden wir nochmal irgendwann genau drauf eingehen. Aber mit dem im Hinterkopf habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt in diese jetzige Beziehung mit reinspielt und dass es das total schwierig macht, weil ich das Gefühl habe, dass die Gloria denkt, männlich sein heißt fies sein. Das bedeutet, jemand anderen, also sehr dominant zu sein und jemand anderen schlecht zu behandeln. Denn ich finde den Michael jetzt nicht besonders männlich. Ich finde ihn einfach nur ziemlich gemein. Und vor allem in dieser Bettensituation ist mir das aufgefallen, als die Gloria diese Betten zusammenschieben will und der Michael die da so schroff abblitzen lässt. Und ich finde das auch total empathielos. Denn ich habe das Gefühl, die Gloria hat ja eine klare Mission im Sommerhaus. Die will zeigen, dass sie auch lieb ist, dass sie auch nett ist. Die will zeigen, dass sie eine andere Seite hat. Die will zeigen, dass sie auch eine liebevolle Beziehung haben kann. Und das verstehe ich, denn die hat ja einiges abgekriegt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Riesendruck auf ihr ist. Und da hätte ich mir gewünscht, dass der Michael sich da reinversetzen kann und sich denken kann, ja, natürlich, das ist jetzt für die Gloria total wichtig, dass wir die Betten zusammenschieben. Aber es ist ihm völlig egal. Der missachtet das völlig und das finde ich wirklich fies. Ich glaube, wo ich dir nicht zustimme, ist deine Einschätzung zu Gloria. Ich habe einen Softspot für die, ne? Ich habe einen Softspot für die, weil ich total mit der mitfühlen kann. Denn schon in Temptation Island und auch danach, die Gloria musste so viel einstecken. Die wurde die ganze Zeit beleidigt. Die wurde gebodyshamed. Die hat tatsächlich, glaube ich, auch in den letzten Monaten 20 Kilo abgenommen, dadurch, dass sie einfach nichts mehr gegessen hat. Weil halt während den Ausstrahlungen die Leute über ihren Körper hergezogen haben, über sie hergezogen haben, gesagt haben, ja, dass sie wie ein Mann wäre, dass sie nicht gut aussieht. Und ich glaube, die musste halt einfach richtig viel einstecken. Und es tat mir wirklich leid.
Ja, also alles, was sie einstecken musste, da, das tut mir natürlich leid. Das finde ich auch nicht okay. Trotzdem finde ich, man macht halt nicht, sobald man ein homosexuelles Paar sieht, Analsex-Witze. Das ist einfach für mich so ein absolutes No-Go und vielleicht hat sie da einfach auch bei mir direkt einen Punkt getroffen, wo ich jetzt voreingenommen bin. Kann sich auch nochmal ändern.
Total. Mein Fazit zu Gloria ist, ich glaube, die ist eine ganz sanfte Seele, die sich jetzt durch diese sehr aggressive, wütende versucht zu beschützen.
Ja.
Und da kann ich mich reinfühlen.
Ja, das ist ja eigentlich immer so. Und wir müssen halt trotzdem die Konsequenzen für unser Verhalten tragen.
Du hast gerade schon den Veganismus angesprochen. Perfekte Überleitung zu Tessa und Jakob.
Ab geht's. Also die Liebe zwischen denen, die scheint ja riesig zu sein. Es ist so spannend, wie die sich miteinander verhalten und wirklich auch sehr gewaltfrei miteinander kommunizieren. Das fand ich irgendwie schön. Und Tessa ist bekannt geworden, weil sie Heidi Klum den Stinkefinger gezeigt hat. Haben wir da irgendwelche Infos, Dina?
Nee, bei der Staffel habe ich zum Glück nicht aus Versehen zwischen reingeschaltet. Aber das finde ich iconic. Ich denke, dass mehr Menschen das machen sollten. Ich liebe, dass die Tessa vegan ist. Ich finde es toll, dass sie eine vegane Mission hat. Ich denke, viel mehr Menschen sollten eine vegane Mission haben. Und gleichzeitig, als sie im Dschungel war, fand ich es irgendwann auch maximal nervend.
Hat sie da doch viel dann auch vom Veganismus gesprochen?
Ja, also ich stimme dir total zu, dass es tatsächlich oft so ist, dass sobald Leute sagen, dass sie vegan sind, dass sie sich dann rechtfertigen müssen und dass eigentlich die Menschen, die Fleisch essen, diejenigen sind, am meisten alle missionieren wollen. Zumindest auf mein Gefühl. Die Tessa würde ich eher manchmal als so ein kleines bisschen zum Gegenbeispiel dazu sehen. Aber ich bin mal gespannt.
Oh, da bin ich wirklich mal gespannt. Also ich habe das, was ich da gesagt habe, auch nicht wirklich auf der Tessa begründet. Ich kenne die ja noch nicht und habe da jetzt noch nicht so viel das wahrgenommen, sondern eher so auf meinen Erfahrungen. Ich war mal ein bisschen mehr als 2 Jahre vegan. Und da war es immer so, dass ich einfach gehofft habe, dass ich keine Scheiße abbekomme dafür, dass die Leute mich einfach in Ruhe das essen lassen, was ich essen möchte. Und da habe ich halt so die andere Seite mal mitbekommen und dachte so, boah, ich habe noch nie versucht, irgendwen zu überzeugen oder jemanden verurteilt. Und ich kann nichts dafür, dass diese Verurteilung ständig von mir auf Fleischesser projiziert wird. Das ist deren Ding, weil ich habe niemanden verurteilt, aber sie haben sich halt alle ständig so gefühlt. Und ich wollte nur in Ruhe gelassen werden. Und das ist halt, weiß ich, dass es vielen Menschen, die sich vegan ernähren, so geht. Aber vielleicht ist die Tessa da ja wirklich auch das Gegenbeispiel.
Sam und Raffi.
Legendär. Ich sag nur legendär. Was geht bei denen? Also, wir fangen mal von vorne an. Die waren schon 3-mal getrennt oder 2-mal. Eine Trennung war ganz kurz. Keiner weiß es. Und dann haben die so eine witzige, stichelnde Art miteinander. Und ich so dachte, das ist ja eigentlich auch so dieses, was Paare manchmal machen, um so zu zeigen, hey, miteinander können wir das machen. Wir stehen uns so nah, dass wir uns das miteinander leisten können. Aber dann machen die das ja auch schon bei anderen Menschen im Haus. Und ich glaube, da reden wir dann gleich nochmal drüber. So im Laufe der Folge, finde ich, kippt es auch so ein bisschen. Aber was man schon an der Stelle noch dringend sagen muss, ist, Sam hat die besten Outfits.
Ich mag sehr, dass du was Positives über den sagst. Und ja, er hat gute Outfits und da hört das Positive für mich tatsächlich auch schon auf. Tatsächlich hat der Sam sich in den letzten Jahren so eine Persona darauf aufgebaut, fies und abwertend zu anderen Menschen zu sein. Und das gefällt mir wirklich einfach überhaupt nicht. Ich finde den wirklich grenzwertig. Und für mich war der absolute Todesstoß, der war mal sehr gut mit, ich weiß nicht, ob du Georgina kennst. Haben wir die schon? Sind wir begegnet? Ja, ne? Auf jeden Fall war der mit der sehr gut befreundet. Und als die nicht mehr befreundet waren, fand ich ihn wirklich grenzwertig. Er hat, finde ich, sehr intime Details nach der Freundschaft preisgegeben. Auch zum Beispiel den Namen ihrer Tochter, obwohl er den aus der Öffentlichkeit raushalten wollte. Und hat dann auch ihre Mutter in seinen Podcast eingeladen, wo die dann über die Georgina hergezogen hat und auch sehr intime Details preisgegeben hat. Und ja, er hat ihr im Podcast dann schon auch Kontra gegeben und schon auch für Georgina dann Partei ergriffen. Aber schon so alleine der Akt, so die da einzuladen, finde ich einfach überhaupt nicht okay. Das finde ich richtig mies. Und ich finde, dass halt wie Leute sich Menschen gegenüber verhalten, von denen sie sich getrennt haben oder die sich von ihnen getrennt haben, zeigt schon auch viel über die.
Da sagst du was. Das ist definitiv so. Meine Beobachtung ist, je schlechter du über die Leute reden musst, die du verlassen hast, mit denen es nicht mehr ist, und je weniger du da auch andere Perspektiven mit einbeziehen kannst, desto schwieriger oft das eigene Verhalten, was jetzt natürlich nicht für super gewaltvolle Beziehungen oder so gelten soll, ne? Man darf da schon auch schlecht drüber reden, so ist es nicht. Aber häufig ist es so, weiß ich nicht, einfach zu extrem und so ein zu extremes Gefeuere. Und ich finde, das hört sich schon sehr danach an bei dem Sam. Also da der Mutter eine Plattform zu bieten, auch die Mutter, was geht bei der? Dass die da sich hinsetzt und über die eigene Tochter so herzieht. Also nichts in der Welt, egal wie sich Familienangehörige von mir verhalten, würde mich zu so einem Schritt bewegen. das ist wirklich, die könnten im Knast landen, die können alles, ich würde das nicht machen.
Ich finde, man muss auch nochmal total unterscheiden zwischen, ob man darüber spricht, was zwischen einem passiert ist, ne? Und da meine ich jetzt dann zum Beispiel auch so, wenn missbräuchliche Sachen passiert sind, klar würde ich nicht sagen, okay, ihr müsst danach für immer schweigen. Ich glaube, bei mir geht es vor allem um solche intimen Details von der anderen Person, die jetzt gar nichts mit der Beziehung zu tun haben, die danach auszuplaudern.
Ja, wichtige Unterscheidung.
Ja, und wenn ich Menschen treffe, die mir von Ex-Freundschaften oder Ex-Freunden so intime Details erzählen, das für mich immer eigentlich direkt so ein, da gehen meine ganzen Alarmglocken immer hoch, weil ich mir dann immer denke, wenn du mir diese Details von der Person erzählst, dann wirst du auch meine intimen Details, wenn ich dir welche gebe, irgendwann weitererzählen.
Ja, es ist ja auch genau so.
Ist ja auch so, ne? Ja.
Doch, ja auch.
Auf jeden Fall deswegen ist der Sam für mich wirklich ein rotes Tuch. Was ich krass fand, war dieser Einspieler, wo die im Auto sitzen und der Raffi den Sam so bloßstellt. Und der Sam da auf einmal in dieser anderen Position war. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, der hat ihn da so da direkt gesagt, ja, du machst hier wieder nur Show. Und es hat mich so sehr an die Valentina erinnert im letzten Jahr. Denn die hatten einen ähnlichen Einspieler, wo der Can die Valentina halt so bloßgestellt hat und gesagt hat, du machst das hier wieder alles nur für die Show. Denn das finde ich schon sehr in den Rücken fallend.
Total, weil man weiß ja auch, wie das ankommt. Und natürlich offensichtlich machen die alle Show. Ist das Format?
Ja, absolut. Und in dem Moment dachte ich mir, oh ja, ich mag den Raffi. Also den hat man jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Anscheinend mag ich den genauso wenig wie Sam. Fun Fact zu Raffi. Den haben wir das erste Mal kennengelernt bei der Bachelorette. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher. Ich glaube, Jessica, bei irgendeiner Bachelorette. Danach war er bei Bachelor in Paradise und hat sich dann im Finale davon geoutet und gesagt, eigentlich stehe ich gar nicht auf Frauen. Und das war schon schräg, aber auch schon ganz schön iconic.
Ich finde es ziemlich iconic. Ich liebe alles daran.
Ich liebe auch alles daran. Und ich finde es schade, dass wir den jetzt schon direkt hier so fies erleben. Ich hätte den nämlich gerne gemocht.
Schade. Vielleicht wächst er ja ein bisschen bei Sommerhaus der Stars.
Bin gespannt.
Gehen wir weiter zu Alessia und Can.
Ich mag die Alessia. Ich finde, die ist eine Maus. Ich finde es spannend, und da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass die sich halt auch mit Sport vorbereiten. Und ich glaube, dass viele Paare sich mit Sport auf Sommerhaus der Stars vorbereiten. Das würde ich natürlich auch machen. Aber spannenderweise hat Dr. Risa letztes Jahr, als wir über das Sommerhaus gesprochen haben, angemerkt, dass, ja, sich sportlich vorbereiten die eine Sache ist, aber dass sie denken würde, dass sich so psychologisch als Paar vorbereiten, dass das eigentlich die viel wichtigere Sache wäre. Und sich zusammen als Paar vorzubereiten und sich zu fragen, was brauche ich? Was sind unsere Streitthemen? Wenn wir uns streiten, was ist dann unser Plan? Was brauchen wir voneinander? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Was sind zum Beispiel schwierige Situationen? Was können Strategien sein? Und ich glaube, dass das die Paare tatsächlich eher selten machen.
Voll der gute Punkt. Das hätten die auch besser gemacht, ne?
Das denke ich auch.
Aber ich mag die Alessia auch. Ich finde die irgendwie, irgendwas gibt die mir. Ich finde die toll. Und ich finde das ein bisschen krass, weil der Can scheint ja ein sehr klassisches Rollenbild zu haben. Und er sagt ja auch, er will eine Mutter und keine Hure. Habe ich direkt an unsere Special-Folge gedacht, die ja bald kommt. Das haben wir schon.
Ich glaube, die kommt nämlich an diesem Freitag.
Zu Madonna Hure-Komplex. Unbedingt reinhören.
Denn der Can hat den maximal internalisiert. Habe ich auch mir direkt aufgeschrieben.
Ja, total krass, ne? Und gleichzeitig haben die ja gerade ein Baby bekommen, weißt du das?
Mhm.
Und die haben, also das Baby ist jetzt nicht Mert. Ist sie jetzt dann in seinen Augen gerade eine Hure? Ich verstehe es nicht.
Ich fand's spannend, weil er sagt ja auch, ich habe mir das Zitat aufgeschrieben. Er sagt, eine Frau muss aussehen wie eine Mutter und nicht wie eine Hure. Fand ich spannend.
Es geht mir ums Aussehen.
Ich bin bei den beiden gespannt.
Ich bin sehr gespannt, blickst du manchmal auch nicht durch. Aber gehen wir weiter zu Raul und Vanessa.
Lass mich raten, ist das die Person, die du am schwierigsten findest?
Dina, ich dreh durch. Volltreffer. Ich weiß nicht, das ist, also, ich kann es noch nicht ganz in Worte fassen, was das alles ist. Ich spüre da aber ganz, ganz viel unterschwellige Wut. Ich habe das Gefühl, der brodelt innerlich und dann wird er dabei so fies und auch so sich selbst profilierend sehr stark. Und auch diese ganze Fremdgeh-Unterhaltung, die zwei da haben, fühle ich auch gar nicht, ne? Also er ist ihr fremdgegangen, für alle, die es nicht gesehen haben, und sagt dann irgendwie, ja, du kannst ja auch fremdgehen. Aber sie sagt dann auch, ja, das will ich sehen. Also offensichtlich ist es nicht okay, wenn sie einfach fremd geht, weil ich dann auch so dachte, ja gut, Raul, dann mach doch mal, geredet doch mal über offene Beziehungskonzepte, ist doch okay. Offensichtlich ist das nichts, was ihm vorschwebt, dass sie sich da auslebt. Ja, und ich spüre da einfach eine unterschwellige Aggression. Also dieses, dass er sagt, er fühlt sich jetzt in seiner Freiheit eingeschränkt, weil er kein Fleisch bekommt. Boah, ich weiß nicht. Kein gutes Bauchgefühl.
Ich war ja früher eine sehr passionierte GZSZ-Schauerin und habe ihn da immer gesehen. Und mir war nicht klar, dass ich den hier so maximal unangenehm finden werde. Und mir geht's wie dir. Ich kann es auch noch nicht ganz in Worte fassen. Ich habe es aber auch schon mal durchgerechnet. Und tatsächlich war sie 23 und er 33 ungefähr, als sie zusammenkamen. Finde ich schon mal schwierig. Ich bin gespannt.
Bin auch gespannt.
Es gibt ja in jeder Staffel immer so den einen toxischen Mann. Und er könnte der Anwärter für diese Position sein.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Ehrlich gesagt ist Ehrlich Textil unser Partner, weil es um ein Produkt geht, an dem wir einfach alles lieben.
Dina, ich bin ja so unglaublich wählerisch, was Unterwäsche betrifft. Ich glaube, das weißt du gar nicht über mich. Redet man ja auch gar nicht so oft drüber. Aber ich bestelle immer 2 Nummern größer, einfach weil ich so Angst habe, dass irgendwo was zwickt. Ich wurde schon von verschiedensten Personen dafür ausgelacht. Aber bei Ehrlich Textil habe ich festgestellt, ich muss das gar nicht.
Franz, ich bin da völlig bei dir. Mir geht's ganz genauso. Und was ich an Ehrlich Textil aber auch noch liebe, sind die nachhaltigen Werte. Denn die haben 50% recycelte Materialien. Also es ist so viel Material recycelt wie eben möglich. Ehrliche und faire Produktion in Europa. Sowie die Inklusivität dadurch, dass sie Unterwäsche für möglichst viele unterschiedliche Körperformen machen. Und wir wissen ja, Selbstbewusstsein beginnt mit Komfort und der Liebe zum eigenen Körper. Also zusammengefasst, Ehrlich Textil schafft Mode, die nicht nur gut aussieht, sondern sie auch noch gut anfühlt. Auf der Haut und im Gewissen.
Und jetzt bringt Ehrlich Textil auch noch eine neue Spitzenkollektion raus. Die Fluid Lace Kollektion. Mit dieser Linie schreitet eine neue Ära des Selbstbewusstseins ein. Mit super weicher und bequemer Spitze für den extra Confidence Boost. Die 8 komplett neuen Modelle sind nicht nur bequem, sondern auch super sinnlich. Wir durften die Kollektion schon testen und können sagen, Ehrlich Textil bringt damit alles auf den Punkt, wofür sie stehen. Ehrlichkeit, Spitze, Komfort, Sinnlichkeit, Nachhaltigkeit und aber auch Inklusion, weil alle Größen zählen.
Franzi, ich habe tatsächlich schon vor ein paar Jahren BHs mit Bügeln abgeschworen. Geht für mich gar nicht mehr. Und ich liebe, dass Ehrlich Textil so eine große Auswahl an bügellosen BHs hat. Und einer meiner absoluten Favoriten ist auch das Cutout Bralette. Mit unserem Code bekommt die Kohorte außerdem 15% auf alles außer Sales. Und geile Bettwäsche gibt's da übrigens auch noch. Unser Code ist TRASHIES15, großes T, kleines R, kleines A, kleines S, kleines H, kleines I, kleines S, 15. Die Fluid Lace Kollektion, die launcht am Donnerstag, den 19. September. Aber ihr könnt euch jetzt für den exklusiven Pre-Launch anmelden und euch eure Größe sichern. Der läuft nämlich jetzt schon. Einfach auf ehrlich-textil.com gehen und anmelden. Dann bekommt ihr den Link per E-Mail. Und wir verlinken euch das Ganze wie gewohnt auch nochmal in der Folgenbeschreibung.
Damit geht's zurück zur Folge.
Umut und Emma.
Das ist spannend. Also die zwei haben sich bei Temptation Island kennengelernt, erfahre ich hier. Eine der ersten Dinge, die wir erfahren, ist, dass sie super Sex haben und dass sie keine Freundinnen des anderen Geschlechts haben dürfen. Das allein finde ich ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht genau, warum deren Sexleben da jetzt gerade eine Rolle spielt, aber gut, das ist ja irgendwie auch ein Ding bei Trash-TV, dass man sehr viel über Sex spricht. Sie will ein Viertel des Jahresgehalts in ihrem Ring sehen von ihm. Wenn er einen Antrag macht, hast du das gehört? Das fand ich irgendwie witzig. Ja, und hat aber nach der Temptation-Sache keine Angst, dass er nochmal fremdgehen wird. Also mein erster Eindruck von denen ist aber gar nicht so schlecht, alles in allem. Ich habe da mir so ein paar Sachen hier rausgeschrieben, wo ich denke, okay, crazy, crazy, crazy. Aber an sich, glaube ich, haben die eine liebevolle Beziehung.
Franz, ich habe zu denen so viele Gedanken. Und wir kommen ja gleich nochmal auf diese, wenn wir die Paare durchgegangen sind, auf die Situationen, die sich dann direkt am ersten Tag ereignet zu sprechen. Aber erstmal, ich muss sagen, ich finde den Umut ganz furchtbar.
Ja?
Ja, ich weiß nicht, der löst etwas in mir aus, dass ich den einfach ganz furchtbar finde. Andererseits liebe ich aber diese Partnerlook-Situation, die da auch am Start haben. Ich mag die Emma, ich finde die wirklich sweet. Und mir ist natürlich, ich musste natürlich auch ein bisschen schmunzeln, als Emma gesagt hat, sie muss sich keine Gedanken über das Fremdgehen machen. Denn wenn ihr unsere Temptation Island Folgen gehört habt, dann ist euch wahrscheinlich auch in Erinnerung geblieben, dass vergangenes Verhalten der beste Predictor ist für Zukunftsverhalten, also die beste Voraussage. Und dass der Faktor, der Fremdgehen am besten voraussagen kann, früheres Fremdgehen ist. Also statistisch gesehen sollte Emma sich große Sorgen machen, dass Umut nochmal fremd geht. Ich bin total gespannt auf die, ne? Denn der Umut hat sich ja sehr schlecht verhalten gegenüber der Jana Maria, weil er die auch bei Temptation Island betrogen hat. Ich bin gespannt, wie das zwischen den beiden ist. Aber ich muss sagen, nee, der Umut, der macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Und ich finde, der wirkt für mich unberechenbar. Aber ich bin gespannt.
Da bin ich jetzt noch gespannter, weil ich mag den irgendwie. Aber ich habe den auch nicht bei Temptation Island gesehen.
Okay, ich gebe schon mal einen kleinen Spoiler. Innerhalb dieser Folge hat sich mein Bild ein kleines bisschen schon gedreht. Ich werde gleich auch noch was Nettes sagen. Aber jetzt erstmal zu Sarah und Tobias.
Ich finde cool, dass sie da sind. Ich finde cool, dass was sie sagt über Beziehungen und so. Also die haben eine Fernbeziehung, sie ist Modedesignerin und sie will einfach nicht mehr, dass sich ihr Leben um einen Mann dreht. Mag ich. Gefällt mir. Tobias, also sie ist deutlich älter als Tobias. Und auch das, wir haben ja gesagt, Altersunterschiede finden wir oft problematisch. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, wenn es in eine andere Richtung geht. Also wenn die Frauen älter sind als die Männer, was nicht daran liegt, dass ich einfach denke, Frauen sind bessere Menschen oder was weiß ich, was uns ja manchmal zum Vorwurf hier gemacht wird, sondern das ist halt das Ding, was ich daran ja problematisch finde, sind die Machtverhältnisse, ne? Und in dieser Gesellschaft haben Männer nun mal mehr Macht als Frauen, weshalb ich dann das umgedrehte Verhältnis sozusagen weniger problematisch finde. Also wenn Frauen deutlich älter sind als Männer in Beziehungen, weil ja Männer eh schon mehr Macht haben und sich das dadurch so gefühlt ein bisschen ausgleicht. Ja. Und ich muss sagen, ich mag die.
Stimme ich dir total zu. Ich sehe das auch ganz genauso. Ich würde da aber einen Einschub geben, wenn es ein sehr junger Mann ist, mit einer älteren Frau, da mache ich mir auch ein bisschen Angst um die Machtverhältnisse, wenn ich ganz ehrlich bin.
Das
also
stimmt.
Zum Beispiel, ich bin da jetzt nicht so bewandert, ne? Aber ich glaube, war das nicht so bei Emmanuel Macron und seiner Frau, dass er 16 war und sie Mitte 30? Das finde ich auch ganz schön schwierig. Okay, minderjährige Menschen sowieso, das ist nochmal ein extra Ding. Aber auch wenn ein Mann, ein junger Mann Anfang 20 wäre und eine Frau dann doppelt so alt, da würde ich mir auch ein bisschen Sorgen machen um so diese Macht im Balance.
Voll.
Aber ja, generell bin ich voll bei dir, dass ich es schon manchmal ein bisschen anders sehe, wenn der Altersunterschied umgedreht ist.
Sehen wir auch seltener, ne?
Sehen wir auch seltener. Ich freue mich auf die. Irgendwie, ich finde die spannend, weil die so voll herausstechen, ne? Man würde die da gar nicht erwarten. Die sehen so völlig so reingefotoshoppt aus, ne?
Herrlich, herrlich.
Man würde die eher irgendwie, wenn man so in so ein schönes Restaurant geht, würde man eher erwarten, dass die da so sitzen und nicht, dass die auf diesen Klappstühlen im Sommerhaus sitzen.
Total. Und der Sam sagt dann ja auch, das ist das erste Mal, dass ihm jemand Konkurrenz macht im Outfit. Und ich stimme dazu. Die hat klasse Outfits. Ich meine, die ist ja auch Modedesignerin. Man sieht das.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist sie damals im Dschungelcamp eher untergegangen. Und ich kann mich nicht genau erinnern an den Followerzuwachs, aber sie lag relativ weit unten damit in unserer Analyse. Was auch wahrscheinlich daran lag, dass sie nicht so lange dabei war. Aber sie hatte dann nicht so einen riesigen Zuwachs. Und ich bin gespannt, ob sich das jetzt im Sommerhaus ändert. Und Franzi, weißt du, was ich das Spannende auch oft finde beim Sommerhaus? Dass in den letzten Jahren das oft so war, dass ich mir manchmal den Cast angeguckt habe und gedacht habe, so okay, weiß ich jetzt nicht. Die Leute sind ein bisschen nichtssagend. Ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt eine geile Staffel wird. Und dann im Haus sind die völlig ausgeflippt. Und ich glaube, dass die ein sehr gutes Casting haben und sich ganz genau überlegen, wer da reinkommt. Und eigentlich haben die selten Langweiler dabei. Also ich glaube, obwohl Sarah und Tobias so gediegen jetzt gerade noch aussehen, schon allein vom Casting her würde ich denken, dass da auch Eskalationspotenzial in denen schlummert.
Ich glaube, da ist überall Eskalationspotenzial.
Vor eine Überleitung, denn es ist Folge 1 und es eskaliert schon.
Ich habe das mit meiner Freundin geguckt, die hat das auch schon mal geguckt, anders als ich. Und die sagt, das ist typisch. Sie hat dann diesen Konflikt gesehen und meinte, Franzi, das passiert die ganze Zeit beim Sommerhaus. Ich so, okay, weiß ich Bescheid, was kommt.
Ich will euch mal eben abholen. Also, und zwar, es ist der erste Tag, ne? Weil die haben alle noch diese Einzugsoutfits an. Und die sitzen draußen. Und zwar sitzen da Emma, Raul, Sam und ich glaube auch noch Rauls Freundin. Und es ist maximal unangenehm, weil auf einmal Sam und Raul beginnen, die Emma auszufragen. Was sagst du dazu?
Also ich finde das schwierig. Vor allen Dingen vom Sam, aber auch von Raul, der da irgendwie so neben sitzt und sich so ergötzt an der ganzen Scheiße. Man merkt ja auch, dass es für die Emma immer schwieriger wird und dass ihre Grenze irgendwann halt auch erreicht ist. Spätestens eben, als der Sam sagt, du hast dich für das ganze Jahr prostituiert. Also für Temptation. Ich weiß nicht genau, was er damit meint. Ich glaube, generell fürs Trash-TV. Weil er sagt ja später dann auch nochmal sowas wie, ja, ich prostituiere mich auch die ganze Zeit. Ich habe so viele Formate gemacht und bla. Ich finde das erstens so ein bisschen schwierig, dass er Form von Sexarbeit damit so gleichsetzt. Weil es ist ja schon nochmal was anderes. Ich glaube, er meint irgendwie sich selber verkaufen oder Dienstleistungen des eigenen Körpers zu verkaufen. Aber es ist ja doch halt einfach auch nicht das Gleiche. Und dann finde ich ein bisschen schwierig, also ich meine, wir haben ja hier schon oft darüber gesprochen, dass man eigentlich schon spürt, wo die Grenzen von Menschen liegen. Man kann ja auch vorsichtig vortasten, dann merkt man, wie reagiert die andere Person und dann hört man vielleicht auf. Und das tut er ja eindeutig nicht. Er merkt, er kommt an die Grenze und er macht weiter. Und das finde ich super, super schwierig. Ich finde gut, wie Emma dann ihre Grenze setzt und sagt, das ist jetzt hier an der Stelle herablassend, ich gehe. Finde ich richtig gut. Ja, aber die Szene an sich fand ich schon auch verstörend.
Franz, ich fand das maximal verstörend und ich finde, dass die Grenzüberschreitung schon, dass sie schon lange vor dieser ganzen Prostitution zu diesem Kommentar überschritten war. Denn ich finde das richtig creepy und ekelhaft, wie die anfangen, die Emma da so auszufragen über, ob die jetzt bei Temptation Island Sex hatten und wie das mit der Freundin war und ob die ein Kondom benutzt haben. Und ich finde das wirklich, ich finde das einfach creepy und ekelhaft, dass da so eine Gruppe von älteren Männern sitzt und dann die versuchen, so eine sehr junge Frau da so auszufragen und bloßzustellen und halt bewusst so deren Grenzen überschreiten. Einer der widerlichsten Momente, wo dann auch noch der Raul sagt, hoch den Rock, rein den Flock. Bah,
wie ekelhaft. Ich bin froh, dass ich das nicht gehört habe.
Oh, Franzi, und ich habe so mit der Emma mitgefühlt, denn ich kann mich tatsächlich auch noch an Situationen erinnern, wo ich auch noch sehr jung war und wo ich auch das Gefühl hatte, dass so eine Gruppe von Leuten mich irgendwie ausfragen wollen, einfach so zu deren eigenen Belustigung. Und ich weiß, wie schwierig das ist, da so eine Grenze zu setzen. Und ich will auch nochmal dran erinnern, die Emma ist 22, ne? Das ist so jung. Und ich glaube, ich finde sie jetzt immer noch schwierig, Grenzen zu setzen. Aber vor allem mit 22, glaube ich, ist es für viele Leute so schwierig, vor allem für viele junge Frauen. Denn was wir ja auch schon oft in diesem Podcast besprochen haben, es gibt ja klare Erwartungen an Frauen, ne? Und die Erwartungen an Frauen sind ja immer noch, und mit denen wachsen wir alle auf, du musst es allen recht machen, du musst allen Menschen ein gutes Gefühl geben, du darfst sie ja nicht verärgern und du darfst auf keinen Fall Grenzen setzen, denn die Bedürfnisse von anderen Menschen, die kommen von deinen eigenen. Und Grenzen setzen bedeutet ja genau das Gegenteil, ne? Nämlich, dass man seine eigenen Bedürfnisse nach vorne stellt. Und ich finde dieses Ganze, also dass Frauen das internalisiert haben und dass auch Emma das internalisiert hat, finde ich, sieht man sehr gut daran, wie sie sorry sagt, bevor sie versucht, eine Grenze zu setzen und wie sie so eine sehr vorsichtige Grenze setzt. Denn sie sagt ja, es tut mir leid, ich finde das etwas herabwertend.
Ist ja schon noch total nett ausgedrückt für das, was da abgegangen ist.
Absolut. Und ich finde es auch sehr gut, dass sie sich dann aus der Situation rauszieht und geht und auf den Unmut zugeht. Und ich habe ja gerade gesagt, ich bin kein Fan von Unmut. Ich finde den schwierig. Der löst in mir viel Ungutes aus. Aber in der Situation hat er mir gut gefallen. Ich finde, der war total verständnisvoll. Ich finde, der war sehr nett. Denn die Emma lenkt ja so ein bisschen ihren Ärger auf den Unmut über. Weil ich glaube, dass das sehr viel einfacher zu greifen ist. Also es ist ja gerade viel einfacher, sauer auf den Unmut zu sein und zu sagen, du warst nicht da, als auf diese Männer sauer zu sein, die dich da in diese Situation gebracht haben. Weil ich glaube, dass das viel schwieriger ist zu verbalisieren, was da abgegangen ist, was da passiert ist. Und dass sie die da so bloßgestellt haben. Und der Umut reagiert total verständnisvoll und sagt nicht so, hä, das ist doch nicht meine Schuld, was soll ich denn jetzt machen, sondern der sagt, ich habe das anders gesehen, ich habe das anders wahrgenommen und es tut mir leid. Fand ich total sweet. Der ist direkt für die da. Und tatsächlich kann ich mich total in den Unmut reinversetzen, weil er da ja direkt nach draußen stürzt und ausrastet. Denn ich sehe mich da, dass ich wahrscheinlich ähnlich reagiert hätte. Und ich finde, der ist auch völlig zu Recht auf 180, weil das einfach widerlich war.
Ja, total. Ich habe auch gedacht, muss ich das jetzt problematisch finden, dass der so ausrastet und so sie in so eine sehr beschützende, fast schon, man könnte sagen, bevormundende Rolle geht und so sagt so, meine Frau behandelst du so nicht. Dann habe ich wiederum gedacht, also bei Menschen, die ich liebe, würde ich auch so ausrasten, jetzt unabhängig von irgendwelchen Geschlechtererwartungen und Rollen, einfach weil das eine klare Grenzüberschreitung ist und sie gerade nicht in der Lage zu sein scheint, noch mehr als diese sehr freundliche Grenze, die sie da gesetzt hat, selber ihrem Gefühl irgendwie nachzugehen. Sie lenkt ihre Wut um. Du hast ja auch schon gesagt, von Frauen wird erwartet, dass sie nett und lieb und fürsorglich sind. Und vor allen Dingen ist Wut ja eine absolut verbotene Emotion für Frauen. Und dass sie das da nicht hinbekommt, die Wut auf den Aggressor sozusagen wirklich zu lenken und da dem eigentlichen Instinkt nachzugehen, ist absolut nachvollziehbar. Und deswegen finde ich es irgendwie gar nicht so schlimm, dass der Umut da ihre Wut sozusagen für sie lebt und da in diese Rolle geht. Auch wenn ich den beiden wünschen würde, dass sie das zukünftig auch für sich selber schafft und ihn da nicht so braucht, weil er kann ja auch nicht in jeder Situation da sein. Und das ist natürlich was sie an sich für sich selber auch tun können sollte oder was schön wäre für die beiden, um ihn da auch ein bisschen aus der Verantwortung zu lassen. Aber ich finde, also klar wird der ein bisschen, also es ist ein bisschen extrem, wie der rumschreit, aber danach kommt ja dieses Gespräch dann mit Sam und das finde ich richtig gut. Ich war wirklich überrascht. Er sendet Ich-Botschaften. Ganz klar, er redet in gewaltfreier Kommunikation und der Konflikt ist innerhalb von kürzester Zeit entschärft.
Ja, Franzi, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das sage, ne? Aber ich bin da voll beim Umut. Und weißt du, was ich auch richtig toll fand? Erinnerst du dich daran, dass er gesagt hat, stellt euch mal vor, ein anderes Paar würde euch angreifen wegen der Homosexualität.
Ja, ja, ich musste noch nachdenken, wie ich das finde, weil ich dachte so, ja, das kannst du trotzdem nicht vergleichen, weil queer zu sein ist nun mal was strukturelle Diskriminierung begünstigt. Und das ist natürlich dann nochmal was anderes. Aber dann hat er ja voll gut direkt erklärt und meinte, jemand würde in eurer Beziehung was verwenden, was euch triggert, also was euch angreift. Und da fand ich den Vergleich dann wieder nicht, also ich finde, er hätte ein anderes Beispiel nehmen können, weil die zwei haben keine strukturelle Diskriminierung, Umut und Emma. Und trotzdem der Punkt mit etwas, was euch triggert, den fühle ich natürlich. Da hat er natürlich recht. Und das hat ja dann doch auch was gebracht.
Total. Und ich habe da direkt an Dr. Rieser gedacht, denn die, das ist, glaube ich, so ihr Spezialgebiet tatsächlich, dass ganz oft, wenn wir reden und ich dann sage, wieso verhält die Person sich so, ich wäre doch wegen sowas nicht so sauer. Dass sie dann nicht sagt so, ja, ich wäre wegen sowas auch nicht sauer, sondern dass dann ihr Ding ist, dass sie sagt, okay, lass uns doch aber mal überlegen, was wäre unser Pendant dazu? Und ich glaube, ein gutes Beispiel hierbei ist, bei diesem sich zu fragen, was wäre mein Pendant dazu? Das fällt mir immer wieder auf, dass ich oft erlebe, dass Männer so kleine Witze über Frauenkörper machen und vor allem dieser, oh ja, haha, du bist so dick, zu Frauen sagen und dann gar nicht verstehen können, dass es Frauen verletzt und die dann sagen, ja, wenn jemand sich über mich lustig machen würde oder sagen würde so, haha, ja, du bist so dick, dann fände ich das lustig, weil ich wüsste ja, wie das gemeint ist. Und dass man sich in dieser Situation vielleicht fragen sollte, okay, was wäre denn mein persönliches Pendant wie so ein du bist dick Witz? Und in so einem Männerfall wäre das, glaube ich, Witze über die Penislänge. Denn ich glaube, bei Frauen ist ja ein vulnerables Thema oft das Gewicht und bei Männern nicht oder bei vielen Männern nicht. Und bei Männern ist ja eins der vulnerabelsten Themen die Penislänge. Und ich glaube, dass, wenn man das dann so umdreht und oder sich fragt, okay, was wäre mein Pendant dazu? Und es wäre dann vielleicht die Penislänge, dass dann viele Männer sich schon hineinversetzen können, dass das ein Thema ist, über das man keine Witze machen sollte. Und ich glaube, dass in vielen Situationen, wenn man sagt, okay, die Person, die ist jetzt so verletzt oder die regt sich so auf über ein Thema, ich würde mich darüber nicht aufregen, dass da hilft, sich zu fragen, okay, was wäre denn mein persönliches Äquivalent zu dieser Situation, wenn man sich dann nochmal viel besser da hineinversetzen kann. Ne? Und ich glaube, dass es auch tatsächlich oft hilft, Menschen klarzumachen oder die Situation umzudrehen und die darauf aufmerksam zu machen, dass die in einer ähnlichen Situation vielleicht genauso angegriffen werden. Und ich verstehe total deinen Punkt von, dass es bei Umut und Emma nicht diese strukturellen Diskriminierungshintergrund gibt. Offensichtlich nicht. Aber dass das schon eigentlich auch ein okayes Beispiel ist, weil ich glaube, dass es dem Sam und dem Raffi ein bisschen mehr klar macht, es gibt auch bei uns so Grenzen und wir fänden das auch nicht toll, wenn jemand die überschreiten würde.
Absolut. Und das ist vielleicht nicht, wenn uns jemand eine Prostituierte nennt oder sagt, wir haben uns prostituiert. Offensichtlich trifft es kein Thema für, bei denen, weil die halt zwei Männer sind. Und den Vorwurf der Bitch, der Hure, der steht halt auch einfach nicht im Raum bei denen. Also hat es ja vielleicht doch auch wieder was mit was Strukturellem zu tun. Aber als homosexuelles Paar, als queeres Paar erleben sie eben genau das und können vielleicht da dann auch mitfühlen. Also ich habe das Gefühl, in dem Moment, in dem die das begreifen, ändert das auch was an der Unterhaltung.
Kann ich kurz sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin von Vanessa? Denn ich hätte mir, die sitzt ja daneben, die Freundin von Raul, in dieser Situation mit der Emma. Und ich hätte mir gewünscht, dass die vielleicht so ein bisschen Girls Support Girls macht und sagt, ihr überschreitet hier Grenzen. Aber die sitzt daneben und lächelt nur. Und das finde ich ziemlich schwach.
Ja, ich muss sagen, ich bin bisher auch kein Fan von der. Einfach weil ich die als sehr passiv wahrnehme und als sehr, dass sie dem Raul sehr gefallen möchte und da in klaren Rollenbildern eben auch gefallen möchte.
Ich sehe da leichte Pick-Me-Tendenzen. Aber wir müssen nochmal die anderen Folgen abwarten, finde ich. Weil
wir haben noch nicht viel Evidenz. Ja.
Bin ich bei dir. Franz, ich würde eigentlich noch gerne stundenlang über dieses Spiel reden, wo die Gegenstände balancieren. Denn Franz, ich liebe diese Spiele. Ich sehe die immer als so eine Art Assessment Center und da kommt einfach so die Arbeitspsychologin in mir hoch. Und in meinem Kopf kommen dann direkt diese ganzen Paper und Studien zu Teamarbeit, effektiver Kommunikation innerhalb eines Teams, Führungsqualitäten. Die kommen alle direkt hoch. Heute können wir die nicht besprechen. Wir werden in einer der nächsten Folgen, denn es gibt ja viele dieser Spiele, nochmal ganz genau darauf eingehen. Und ich freue mich da jetzt schon drauf.
Ich freue mich da auch drauf. Das wird super geil. Also dieses Spiel fand ich viel zu schwer.
Absolut, ne? Ich würde gerne ein Fazit ziehen.
Let's go.
Oder beziehungsweise ich möchte, dass du ein Fazit ziehst, weil du bist ja diejenige, die das hier alles zum ersten Mal erlebt. Und ich frage mich, was denkst du nach dieser ersten Folge?
Ich denke, ich liebe das Format, weil das mega das Potenzial hält, so ganz tiefe Dinge in den Menschen hervorzubringen. Also für uns einfach super viel Gesprächsstoff. Ich finde das natürlich auch schon ein bisschen crazy, unter was für einem Stresstest die KandidatInnen da stehen. Alleine mit diesem Haus, mit diesen Betten, mit diesen vielen sehr verschiedenen Menschen auf engstem Raum, mit diesen Spielen. Also das ist schon wirklich nicht ohne, wenn wir uns anschauen, was Menschen stresst. Aber ich glaube, genau deshalb birgt es ja das Potenzial, so viel eben zum Vorschein zu bringen. Ich hoffe, die haben sich das alle gut überlegt. Ich bin maximal gespannt.
Ich will ein paar Vorhersagen noch machen. Anhand des ersten Eindrucks, was denkst du, wer gewinnt?
Wenn wir über Kommunikation und Teamgeist sprechen, denke ich tatsächlich, Theresia und Stefan haben da sehr gute Chancen. Und die sind so nett, dass ich auch glaube, das dauert, bis die rausgewählt werden. Das ist jetzt nicht so, dass die direkt so auf den Kieker von den anderen Menschen sind. Was glaubst du?
Theresia und Stefan liegen bei mir auch hoch im Kurs. Ich glaube auch, weil es gibt ja auch oft zwischendurch diese Wissensfragen. Er ist Zahnarzt, sie ist studierte Lehrerin. Ich denke, dass die ein gutes Allgemeinwissen beide haben. Nicht, dass ich den anderen Menschen das absprechen will. Ich bin ja auch, hab ja auch studiert und ich würde tatsächlich oft sagen, dass ich so eine Fachidiotin bin, ne? Ich weiß viel in meinem Fach. Bei Trivial Pursuit zum Beispiel oder bei Wer wird Millionär bin ich oft gar nicht so gut, weil so links und rechts weiß ich einfach relativ wenig. Aber das als am Rande. Also ich würde da jetzt auch einfach mal, nee, weißt du was? Ich möchte nicht auch auf die setzen. Ich finde, wir sollten auf unterschiedliche Leute setzen. Ich setze auf Raul und Vanessa. Nicht, weil ich die mag, aber ich glaube, dass der Raul das durch diese Alpha-Mann-Sache, die er versucht zu verkörpern, das schafft, sich dabei durchzuschlängeln, Allianzen mit den anderen Männern zu schließen. Die Vanessa wird wahrscheinlich bei den Menschen nicht anecken, weil die eher passiv ist. Die sind beide sportlich und die wissen schon auch einiges. Deswegen würde ich denken, dass die schon eine starke Konkurrenz sind, auch wenn ich das denen nicht wünsche. Ist das fies zu sagen?
Ja. Ich hoffe einfach, dass ich richtig liege.
Ich hoffe auch, denn denen würde ich es am meisten gönnen.
Ich auch.
Wer entpuppt sich als der toxische Typ der Staffel, der seine Partnerin oder Partner schlecht behandelt?
Raul.
Bin ich bei dir. Und wer trennt sich danach?
Ich sage eventuell Gloria und Michael. Vielleicht Sam und Raffi. Bin ich mir nicht so sicher. Raul und Vanessa sehe ich auch, dass die sich trennen könnten. Und ganz, ganz, ganz vielleicht noch Alessia und Jan, aber das weiß ich nicht. Was sagst du?
Ich glaube, dass sich Alessia und Jan auf keinen Fall trennen, weil es gibt ja, wenn wir uns das Investmentmodell angucken, haben die einfach beide am meisten investiert. Die sind schon, ich glaube, die sind fast am längsten zusammen von allen da. Die sind verheiratet, die haben ein Kind. Die Hemmschwelle, sich da zu trennen, also eine Trennung bei den beiden, wäre teuer und kompliziert. Ich glaube, deswegen würde ich nicht vermuten, dass sie sich trennen. Könnte mir vorstellen, ich wäre auch bei Gloria und Michael, da würde ich am denken, dass die am meisten davon betroffen sein können. Wir werden aber auch in einer der nächsten Folgen nochmal auf den Sommerhausfluch eingehen. Denn es gibt ja diesen Mythos, der sich um Sommerhaus rankt, dass die Leute sich da reihenweise trennen. Und wir werden uns das mal wissenschaftlich angucken und dann nochmal genauer darauf eingehen, warum, ob es tatsächlich den Sommerhausfluch gibt und warum das vielleicht so ist.
Wir lieben Daten.
Franzi, ich bin wirklich gehypt. Die erste Folge hat mich abgeholt und ich freue mich so sehr auf diese Staffel mit euch und mit dir.
Dina, ich freue mich auch.
Wir brauchen eine Frage. Ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr mit uns spekuliert. Deswegen stimmt doch mal unterhalb der Folge ab. Was glaubt ihr, wer hat die größten Chancen, dass der Sommerhausfluch zuschlägt?
Haben wir so viele Optionen, wie es Paare gibt?
Bei Spotify ja.
Sehr gut. Ich würde sagen, ihr stimmt ab. Und bis dahin würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns 5 Sterne bei Apple Podcast und Spotify gebt. Macht einen Daumen hoch bei Podimo. Aktiviert überall die Glocke.
Und dann werden wir uns nächste Woche schon wiedersehen und wir freuen uns riesig.
Bis nächste Woche.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.